Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar, eine neue Folge des Podcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle und völlig ungewohnt mittlerweile Johannes. Servus Johannes, wir sind mittlerweile nur zu zweit.
Ja, grüß dich Martin.
Wir sind heute nur zu zweit.
Wir müssen unsere Plätze auch mal wieder warm halten. Und unsere Ideen hier verkünden, die wir zu Wasserstoff haben, beziehungsweise auch natürlich in gewisser Weise Revue passieren lassen. Wir hatten ja jetzt wirklich viele, viele Interviews. Also ich glaube, das waren 6 Stück oder sogar 7 seit unserem letzten zweisamen Gespräch. Und das ist natürlich auch ein wahnsinniger Input, den wir da auch verarbeiten müssen.
Wir hoffen natürlich auch, dass das für die Hörer auch interessant und angenehm war. Wir waren die letzten Monate, muss man jetzt ja wirklich sagen, sehr, sehr interviewlastig. Schreibt uns doch gerne, was ihr davon haltet und ob ihr auch wieder mehr von unseren schönen Zweierfolgen haben wollt. Für uns, ich muss es ganz ehrlich sagen, Johannes, so diese Zweierfolgen so mit dir sind schon irgendwie noch etwas entspannter.
Da kann man sich aufs Trinken fokussieren, gell?
Ja, genau. Und wenn man so einen Interviewgast hat, mei, natürlich möchte man dann ein gutes Gespräch führen und da auch keinen Quatsch erzählen und so. Gut, keinen Quatsch erzählen möchte ich jetzt auch nicht, aber.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. Aber wenn du da zurückdenkst an diese ganzen Interviews, die wir jetzt hatten, was ist dir da am stärksten in Erinnerung geblieben? Oder
ja, das ist wirklich da haften? Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, weil es ja wirklich sehr viele Gespräche waren, wie du schon gesagt hast, seit unserer letzten Zweierfolge. Und ja auch sehr unterschiedliche Leute waren, sehr, sehr interessante Leute. Ich denke, in den allermeisten Folgen, auch die wir veröffentlicht haben, hat sich da eigentlich ein ganz gutes und interessantes Gespräch entwickelt. Soll jetzt nicht irgendwie halt schlecht gegenüber jetzt den anderen Gästen sich anhören, aber was ich spontan so am meisten in Erinnerung habe, ist eigentlich das Gespräch mit dem Thierry Leperc, der ja seine sehr, sehr wirtschaftlich getriebenen Ansichten über den grünen Wasserstoff verbreitet hat. Und das war aus meiner Sicht eine sehr, sehr interessante Perspektive. Man kann es ja vielleicht kurz zusammenfassen damit, dass er sagt, der blaue Wasserstoff und auch der graue Wasserstoff, die haben niemals eine Chance, weil die niemals so günstig sein werden wie der grüne Wasserstoff quasi. Und wenn der grüne Wasserstoff nicht günstig wird, dann kann man die ganze Sache sein lassen.
Ja, das stimmt. Also das ist mir auch wahnsinnig in Erinnerung geblieben, sein Statement, entweder gibt es den grünen Wasserstoff
oder gar keinen.
Oder es gibt gar keinen und den grünen Wasserstoff wird es geben, weil es ist ganz klar, dass der Photovoltaik billiger wird und so weiter und so fort und dann bist du plötzlich billiger als Gas und die Carbon Capture. Und das ist schon, ja, war ein beeindruckender Gedankengang. Aber wie du gesagt hast, nichtsdestotrotz sind ja alle Interviewgäste, die wir hatten, super interessant gewesen. Mir ist irgendwie jetzt im Nachhinein gekommen, das hat sich irgendwie dann sogar zu einem schönen Themenreigen ergeben.
Genau, also, genau, ich wollte es gerade sagen. Genau. Es passt eigentlich sehr gut zusammen, weil wir ja, ich glaube, es war kurz vorher mit dem Stephen Harrison ja gesprochen hatten, der sich mit Carbon Capture and Storage ja ganz gut auskennt und da seine Insights uns gegeben hat, wo natürlich der blaue Wasserstoff dann plötzlich wieder eine Rolle spielt und wo das halt auch eine Technologie ist, die eine Zukunft haben könnte. Und genauso hat ja auch der Rainer Block dann vor kurzem erst mit uns über die Zertifizierung von grünem Wasserstoff auf der einen Seite und dann ja im Endeffekt auch über den blauen Wasserstoff als eine valide Alternative auf der anderen Seite gesprochen.
Genau, und das ging dann weiter mit dem André Kaufung, der dann quasi Richtung Verwendung von dem Wasserstoff geht, mit den Betankungssystemen und dem Betankungsprotokoll. Davor, um jetzt niemanden zu vergessen, hatten wir auch noch den Klaus Altfeld, der halt eher wieder den strategischen Überblick gegeben hat. Dann, was natürlich mit dem heutigen Thema in Zusammenhang stellt, in gewisser Weise den Hack Hayward zu China, der halt wirklich die Einblicke von quasi vom Schlachtfeld in China gegeben hat und jetzt nicht auf quasi die Welt als Ganzes wieder beschrieben hat. Und genau, dann hatten wir noch den David Hart, um die Liste komplett zu machen.
Und auch der David Hart war ja ein super interessantes Gespräch aus meiner Sicht mit seinem Fuel Cell Industry Review, wo wir ja viele so Highlights quasi rausgepickt haben und uns da einzelne Punkte aus seinem Report angeschaut haben, was die Verwendung von Wasserstoff und von Brennstoffzellen angeht. Und das war ja so ein bisschen ein Nachfolger auch zu dieser Episode, die wir, soweit ich mich erinnern kann, Anfang März veröffentlicht hatten, wo wir uns den Hydrogen Insights Report vorgenommen hatten, der ja veröffentlicht wird vom Hydrogen Council mit Unterstützung von McKinsey. Und wir hatten ja eben Anfang März so eine Folge über die Februar-Version von diesem Report und sind darüber ja dann auch zu dem David Hart gekommen und zu seinem eigenen Report und seinen Insights. Und von dem Hydrogen Insights Report jetzt wiederum ist eine aktualisierte Version erschienen, jetzt datiert auf den Juli 2021. Und wir sind ja immer die Spitze der Avantgarde hier im Podcast, das weißt du ja auch, Johannes, und sind ja immer...
Natürlich, natürlich. Wir haben es noch nicht geschafft, die Daten vor der Veröffentlichung zu bekommen.
Genau.
Aber daran arbeiten wir.
Genau, ich hab nämlich extra nachgeschaut, wie gesagt, das letzte Mal auch, da war der war der Report ja im Februar veröffentlicht worden und wir haben Anfang März darüber gesprochen. Und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt wird da im Juli eine aktualisierte Version veröffentlicht, dann müssen wir es doch schaffen, jetzt noch im Juli auch darüber zu sprechen. Was jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht ganz funktioniert, dann leider. Aber es ist zumindest so, liebe Hörer, ihr könnt es uns glauben, wir nehmen dieses Gespräch jetzt hier am 31. Juli auf. Wir haben es also geschafft.
Ja, genau. 15 Tage danach, so ungefähr.
Genau.
Dieser Hydrogen Insights Report, vielleicht nochmal, um kurz die zusammenzufassen, was war da im Februar und was kam da raus bei der ursprünglichen Version? Da hat eben der Hydrogen Council eine Zusammenfassung gegeben, welche Projekte in Richtung Hydrogen Investment, Anwendung und so weiter sind geplant, welche sind announced, welche sind schon in der Umsetzung, um da eine weltweite oder einen weltweiten Überblick zu geben, wie sich diese Industrie im Moment entwickelt und was auf uns zukommt. Und das ging wirklich über diese gesamte Wertschöpfungskette von dem Erzeugung von Wasserstoff zur Verteilung bis zum Verbrauch. Da gibt es wahnsinnig viele Projekte und die summieren sich da auf Milliarden US-Dollar, Milliarden Euro von Investment. Und ja, jetzt kein halbes Jahr später gab es schon ein Update zu diesem Report.
Wir hatten ja letztes Mal vorgestellt, es gibt in diesem Report ja jede Menge Statistiken und Grafiken und Auswertungen und so weiter. Es ist sehr, sehr spannend, alles auf super hohem Niveau. Und was wir letztes Mal, soweit ich mich erinnern kann, ja erwähnt hatten, war so eine Grafik, die sozusagen dargestellt hat, wer ist denn aktiv so im Bereich CO2-Vermeidung, Wasserstoff und so weiter. Und es kam dann ja dabei raus, ja, das machen jetzt die mächtigen Länder auf der Welt. Da gab es dann so einen Anteil, wie viel Prozent der globalen Wirtschaftsleistung wird denn durch Länder repräsentiert, die jetzt quasi sich um CO2-Vermeidung und um Wasserstoff kümmern. Und ich glaube, es waren im Februar dann so 70% oder sowas. Waren gar nicht so viele Länder, auch die Wasserstoffstrategien hatten. Ich glaube, das waren so knapp 40. Aber diese 40 Länder, die repräsentieren eben so ungefähr, ja, vielleicht 3/4 sozusagen der globalen Wirtschaftsleistung. Und diese Zahl hat sich jetzt nochmal etwas erhöht auf ungefähr jetzt schon ungefähr 80%, die sich jetzt sogenannte Net Zero Targets verschrieben haben. Das sind also Länder, die ihre CO2-Emissionen komplett auf Null fahren wollen. Und das ist immerhin seit dem Report im Februar eine Steigerung um 50% tatsächlich.
Also es ist schon wahnsinnig beeindruckend, was da alles passiert ist jetzt in diesen letzten Monaten. Das kriegt man irgendwie dann doch gar nicht so mit im Tagesgeschäft und wenn man dann irgendwie diese Neuigkeiten Tag für Tag liest. Aber jetzt so im Zusammenfassen und im Rückblick
sind es dann beeindruckende Zahlen plötzlich.
Sehr, sehr viel passiert. Also es gibt da auch ein paar andere Zahlen, zum Beispiel, dass die angekündigte Wasserstoffproduktion bis 2030 auf 10 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr angestiegen. Also quasi haben diese ganzen Projekte versprochen, dass sie das dann produzieren. Und das ist im Vergleich zum letzten Report im Februar ein Anstieg um 60%.
Was auch der absolute Wahnsinn ist, quasi ein halbes Jahr. Und plötzlich sind die angekündigten Projekte zur Wasserstofferzeugung um über 60% jetzt gestiegen. Aber man muss natürlich dazu sagen, es sind natürlich nur Ankündigungen, das ist ganz klar. Aber es ist jetzt zumindest so jetzt auf dem Weg quasi auch, dass wir im Jahr 2030 tatsächlich dann 11 Millionen Tonnen an Wasserstoff jedes Jahr erzeugen werden.
Und der will natürlich genutzt werden. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Projekten. Es ist weiterhin so, dass der Schwerpunkt an Projekten in Europa eigentlich liegt.
Naja, es sind halt viele Projekte einfach. Also,
genau.
Ja. Also das ist, glaube ich, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ehrlich gesagt, weil es gibt da halt diese Weltkarte, auch wo diese Punkte eingezeichnet sind und man sieht halt in Europa halt viele, viele Punkte, aber es ist halt, wie es in Europa auch manchmal ist, ein bisschen alles sehr kleinteilig sozusagen und es gibt dann so riesige hellblaue Punkte, auch die man dann außerhalb von Europa sieht, Südamerika und auch in Australien und so. Das heißt, man könnte sich jetzt vereinfacht gesagt zu der Aussage verleiten lassen, in Europa gibt es zwar viele Projekte, aber im Ausland sind es größere Projekte.
Wobei es liegt vielleicht auch daran, dass eben Europa mit diesem Green New Deal, was jetzt 2019, als er angekündigt wurde, im Prinzip vorangeschritten ist. Da war natürlich in Amerika noch... Der Trump da und hat im Prinzip da alles blockiert in die Richtung. Und hier in Asien ist natürlich China quasi der größte Spieler. Die haben jetzt erst, jetzt muss ich wieder lügen, ich glaube im Ende letzten Jahres oder Beginn diesen Jahres den neuen Fünfjahresplan wieder verabschiedet. Und im Vorhinein vor diesen Fünfjahresplänen, da warten natürlich immer viele Leute oder gerade diese großen Spieler ab, weil wenn man dann nicht genau die Themen von dem Fünfjahresplan trifft,
dann ist man schnell raus.
Genau, dann wird es schwierig. Und wenn man die Fünfjahresplan-Themen trifft, dann kriegt man natürlich auch wahnsinnig viel Geld. Und das könnte eben auch ein Grund sein, warum eben in China zum Beispiel die Projekte eher zögerlich angefangen haben, aber inzwischen wachsen die extrem. Also das war auch eine Folgerung aus Schlussfolgerung aus dem Report, dass Europa halt die meisten Projekte hat, aber das Wachstum an neuen Projekten ist halt in den anderen Bereichen der Welt gerade extrem viel höher als in Europa.
Ja.
Genau. Vielleicht noch auch super interessant fand ich, dass eben an diesen neu bekannt gegebenen Projekten, das sind 130 Projekte large scale, also große Projekte, die allein seit diesem letzten Report im Februar angekündigt wurden. Und es gibt jetzt in Summe 360, also fast ein Drittel oder sogar mehr als ein Drittel dieser Projekte wurden gerade in den letzten 5 Monaten verkündet.
Mhm. sehr interessant für mich, weil ich ja natürlich so ein bisschen so aus der Fahrzeugwelt ja komme und immer auf die Fahrzeugwelt schiele. Es gibt jetzt einen New Energy Vehicle Industry Development Plan 2021 bis 2035 in China, wo das Ziel also jetzt tatsächlich ausgegeben wurde, es sollen bis 2035 eben 95% der Vehikel auf den Straßen in China auf neue Antriebstechnologien setzen. Jetzt nicht nur auf den Wasserstoff, sondern natürlich auch auf die Batterie und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, es soll 1 Million Wasserstofffahrzeuge dann auf den Straßen unterwegs sein und es soll 2000 Wasserstofftankstellen bis dahin geben. Mhm. Und in diesem Zusammenhang ist es auch dann so, auch dass natürlich ganz gut dazu passt, dass Sinopec angekündigt hat, innerhalb der nächsten 5 Jahre, also schon bis deutlich vor 2035, immerhin schon mal 1000 von diesen 2000 Wasserstofftankstellen auch tatsächlich aufbauen zu wollen.
Das sind große Zahlen. Man muss natürlich auch im Hintergrund oder Hinterkopf behalten, dass China ein großes Land ist. Ja. Es fällt mir gerade ein, könnte man natürlich mal machen, zu schauen, wie viele Wasserstofftankstellen pro Quadratkilometer dann dort sind und wie das sich zum Beispiel mit Deutschland oder mit Europa vergleicht.
Ja, ich kann das einer unserer Hörer ja ausrechnen.
Und an sich ist es ja nicht so schwer. Es ist halt wahrscheinlich auch so, dass hier in China diese Tankstellen vor allem in dem im Osten des Landes fokussiert sein werden, denke ich mir, weil das ist der industrialisierte Bereich. Ja. Da hat man halt diese ganzen Fabriken, den ganzen Transport und je weiter man nach Westen kommt, desto mehr Landwirtschaft hat man da und desto weniger Industrie und deswegen auch Energiebedarf hat man. Ja. Allerdings ist natürlich der andere Punkt, dass sie da umso mehr erneuerbare Energien haben.
Richtig, ja, im genau. Westen. Wird ja auch aus dem Report relativ deutlich, es wird wohl in Zukunft so sein, Verbrauch von Wasserstoff wird sich in China halt im Osten und im Norden abspielen und die Erzeugung mutmaßlich vor allem im Westen, wo dann eben, wie du es gerade gesagt hast, die erneuerbaren Energien vorhanden sind, was natürlich dann wieder das Problem oder die Herausforderung mit sich bringt, ja, der ganze Wasserstoff, der da im großen Maßstab erzeugt wird, muss natürlich dann von Westen nach Osten transportiert werden und das sind ja nicht gerade nur 50 Kilometer, sondern das sind natürlich riesige Strecken.
Aber da kommt mir wieder in den Kopf in einem unserer ersten Gespräche, oder vielleicht nicht das erste, in den ersten, aber ziemlich früh, da hatten wir auch mal mit Uli Bünger, war das glaube ich, von der LBST gesprochen, der eben gesagt hat, dass der Transport von Wasserstoff über Pipelines viel billiger ist, als wenn ich dieselbe Energie über Hochspannungsleitungen transportiere. Das könnte natürlich hier gerade China in die Hände spielen, dass sie dann auch sagen, um eben diese Energiemengen in den Osten zu bringen, in diese Industriezentren, da baut man einfach die Pipelines, statt dass man da die großen Hochspannungsleitungen baut.
Ja, genau. Und der Hydrogen Insights Report vergleicht so zwei Szenarien. Ja, entweder sozusagen halt Wasserstoff von West nach Ost transportieren, zum Beispiel über die Pipeline, oder sich im Osten von China halt Wasserstoff von woanders her besorgen, wo aus den Ländern halt die üblichen Verdächtigen sind, Australien oder Saudi-Arabien zum Beispiel. Aber wenn man da eine Kostenrechnung aufmacht, müsste man ja, wenn man jetzt zum Beispiel Wasserstoff aus Saudi-Arabien sich kommen lässt und den halt per Schiff zum Beispiel kommen lässt, müsste man natürlich verflüssigen und hätte dann auch Transportkosten. Und die sind wohl um einiges höher. Hier wird geschrieben von 50% mehr an Kosten, wie wenn tatsächlich der Wasserstoff von Westen nach Osten einfach transportiert wird quasi. Und deshalb ist es laut dem Hydrogen Insights Report sehr, sehr wahrscheinlich, dass China einen Wasserstoffbedarf wohl im eigenen Land sozusagen sowohl erzeugen als auch dann verbrauchen wird.
Interessant aus der Hinsicht ist auch, dass sie aber trotzdem sagen, China wird keinen Wasserstoff exportieren, weil eben die Kosten dann doch höher sind von dem Wasserstoff, der hier in China hergestellt wird, als Wasserstoff, der in Peru zum Beispiel oder in Chile hergestellt wird oder in Australien. Allerdings eben diese Transportkosten machen dann gerade diese Differenz aus, dass dann der lokal hergestellte doch, oder zumindest auf demselben Preisniveau liegt wie importierte. Mhm. Allerdings halt, wenn man den exportiert, dann kommt natürlich dieses ganze zusätzliche, die ganzen zusätzlichen Kosten dazu.
Wir sind aber jetzt auch hier wieder wohl dann auf einem Stand, wie es uns auch der Thierry Leperc eben auch gesagt hat. Und das kommt ganz gut jetzt auch aus dem Hydrogen Insights Report raus. Auch für die Situation in China wird wohl der blaue Wasserstoff eine untergeordnete Rolle spielen, weil die Kosten für das CCS, also für das Carbon Capture and Storage, so hoch sind, dass der grüne Wasserstoff, der dann halt im Westen erzeugt wird, wo halt die großskaligen Anlagen für erneuerbare Energien vorhanden sind, viel, viel billiger sein wird. Da wird also geschrieben, im Jahr 2030 eben wieder, könnte es in China soweit sein, dass grüner Wasserstoff für ungefähr $1,70 pro Kilogramm erzeugt werden kann, während blauer Wasserstoff eher so im Bereich $2,50 pro Kilogramm liegen wird, schon ein erheblicher Unterschied.
Wenn wir jetzt wieder auf die weltweite Perspektive gehen, dann fand ich das auch ziemlich beeindruckend, dass eben 70% dieser Projekte, die angekündigt sind, sich auf grünen Wasserstoff fokussieren und nur 30% des Carbon Capture mit einbeziehen. Und das ist, glaube ich, schon wieder ein interessanter Indiz, dass eben Carbon Capture und dieser blaue Wasserstoff doch nur eine Richtung Randerscheinung im Bereich Wasserstoff gehen werden und dass es schon so aussieht, als ob wir wirklich gleich auf grünen Wasserstoff springen.
Jetzt kann man natürlich sagen, ja, für grünen Wasserstoff, da braucht man ja eben ja große Mengen an erneuerbarer Energie. Und ist die denn überhaupt vorhanden in China? Auch dazu liefert der Report Zahlen und sagt, es ist also jetzt geplant in China von aktuell circa 500 Gigawatt Leistung an erneuerbarer Energie aktuell auf circa 1200 Gigawatt im Jahr 2030 dann zu kommen. Man wird also jetzt innerhalb der nächsten Jahre die Leistung, die zur Verfügung steht, um erneuerbare Energie zu erzeugen, mehr als verdoppeln. Von 500 auf 1200 Gigawatt.
Das sind wieder die großen Zahlen.
Ja.
Typisch für China. Große Pläne machen und die dann auch mit aller Kraft und quasi auch ohne Rücksicht auf Verluste umzusetzen.
Ja, genau. Und vielleicht ist das abschließendes Wort noch dazu, auch so im Rest der Welt, da freut man sich immer, wenn man halt im Gigawatt-Maßstab irgendwie was hat sozusagen, und dann sagt man, boah, hier ist die Leistung jetzt größer als ein Gigawatt. Hey, das ist ja ein Giganto-Projekt. Ja, hier in China wird halt mal jetzt so ganz schlank verkündet, ja, wir haben jetzt bald 1200 Gigawatt. Das ist natürlich schon wirklich ganz groß gedacht.
Ja, genau. Also wie ihr gesehen habt, es ging in diesem Update vom Hydrogen Insights Report auch sehr stark um China, um die Entwicklungen in China. Es liegt wahrscheinlich, das ist zumindest meine Theorie, mit dieser Verabschiedung von dem Fünfjahresplan und dann eben geht es hier in den Stufen, trickelt es runter, sodass jede Regierungsorganisation dann quasi den Fünfjahresplan in ihre Maßnahmen übersetzt. Und da ist eben meine Vermutung, dass deswegen eben die viele Projekte jetzt erst in den letzten Monaten verkündet wurden und man da eben so diese große Veränderung sieht. Vielleicht war das auch ein Grund, warum der Hydrogen Council diesen Report jetzt geupdatet hat, weil eben so viel passiert ist in der letzten Zeit.
Genau. Und wir verlinken diese Executive Summary und dem Hydrogen Insights Report Juli 2021 in den Shownotes auf der Homepage. Das heißt, wer sich dann im Detail dafür interessiert, der ist herzlich eingeladen, sich das Ding dann runterzuladen von der Webseite des Hydrogen Councils und sich dann eben selber durchzulesen.
Gut. Damit haben wir auch dieses Thema umrundet.
Sehr gut.
Ist auf jeden Fall eine interessante Lektüre, die wir ans Herz legen können für euren Urlaub. Jetzt, ich hoffe, der Sommer ist schön in Deutschland oder in Europa.
Na, es regnet die ganze Zeit, aber...
Dann braucht man sowieso was zum Lesen.
Ja, genau. Wenn es nicht regnet, beschweren sich die Leute ja auch. Aber naja, gut, wenn es dann natürlich so extrem wird, wie da jetzt vor kurzem mit den Hochwassern, ist natürlich unschön. Mhm, genau. Aber ich hoffe, wir haben das Schlimmste da überstanden.
Ich hoffe für euch auch. Und wollte jetzt aber auch geschickt überleiten zu einem anderen Thema, nämlich... Ja. Dass wir auch ein bisschen Urlaub machen werden und deswegen 2 Wochen lang keine neue Folge veröffentlichen. Und die nächste Folge würde dann am 25. August wieder veröffentlicht werden. Wir haben schon einige Interviewpartner vorbereitet oder in der Pipeline. Da wird es dann gleich wieder mit Interviews losgehen. Es wird auf jeden Fall wieder spannend.
Ja, hoffen wir, es ist für alle okay. Wenn wir uns jetzt mal hier für 2 Wochen in den wohlverdienten Urlaub verabschieden. Wohlverdient, Johannes. Naja, und uns dann, ist der Johannes vorhin gesagt hat, am 25. wiederhören. Wenn ihr bis dahin Feedback oder Fragen an uns habt, wie immer, schreibt uns gerne entweder über die E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar oder natürlich, sage ich auch jedes Mal, aber es ist immer wieder gut zu erwähnen, nutzt einfach das Kontaktformular, was ihr auf der Webseite findet, www.hydrogenbar.de.
Damit wünschen wir uns und euch einen schönen Urlaub, viele oder gute Erholung und wenn ihr arbeitet, dann natürlich gute Arbeit. Schöne 2 Wochen.
Also macht's gut, bis bald. Ciao.
Ciao.